Das ist ganz zentral im Gottesdienst. Ja, alle Ehre Gott, alle Ehre Jesus und dass er in unserer Mitte groß werde, groß ist, wir auf ihn schauen und lernen zu staunen, ihn zu loben, anzubeten. Vielleicht hilft auch der Predigttext dazu, den können wir mal, Philipper 2, genau. Wir sind ja im Philipperbrief, eine Predigtreihe. Heute der Text Philipper 2, Verse 6 bis 11. Ich lese den Text nach der Guten Nachricht Übersetzung. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle anderen oder über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde oder unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Ich denke, recht bekannte Verse. Sie sind sogar im Griechischen ein wenig rhythmisch geschrieben. Und man kann davon ausgehen, dass diese Verse so eine feste Einheit bilden und Paulus sie in den Philipperbrief mit hineingenommen hat, als ein Christusbekenntnis. Also dieser Abschnitt, den wir gerade gehört haben, vielleicht wurde er in der ersten Christenheit schon im ersten Jahrhundert von den Gemeinden, von den Christen gesungen. Das würde bedeuten, wenn wir da gewesen wären als Gemeinde im ersten Jahrhundert, hätten wir nun diese Verse im Gottesdienst miteinander gesungen. Und nächste Woche wieder und das jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Also ein Christus-Hymnus, wie manche sagen. Oder vielleicht, wenn das etwas zu hoch gegriffen sein sollte, so ganz genau weiß man es eben nicht, zumindest war es ein festes Bekenntnis in der ersten Christenheit und in den ersten Gemeinden. Das, was man über Jesus ganz zentral wusste und festhalten und überliefern wollte, hat man in diese Bekenntnisworte formuliert, damit man sie auswendig lernen kann, damit man sie parat hat und eine feste Orientierung, wenn es darum geht, wer ist Jesus, was hat er getan, woran glauben wir? Dieses Christusbekenntnis. Wir, besonders Freikirchen, sind ja manchmal ein bisschen scheu, allem gegenüber, was vorformuliert ist, wobei wir selber unsere freien Sachen ja auch alle formulieren und wiederholen ewig. Das ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Aber wir sind so ein bisschen scheu gegenüber allem, was so vorformuliert ist. Das kennt die Christenheit allgemein nicht als Problem, sondern als eine Hilfe, sich Dinge einzuprägen, Dinge zu transportieren über Generationen und Jahrhunderte hinweg. Deswegen gibt es Bekenntnisse, deswegen gibt es Gedichte und deswegen tun Christen gut daran, auch Bibelverse auswendig zu lernen, um nicht immer wieder neu nachdenken zu müssen, was steht vielleicht noch mal irgendwo, sondern es gelernt zu haben und sich ein wenig daran zu hängen mit seinen Gefühlen und mit seinen Unsicherheiten, die wir so in uns tragen. Diese Fremdheit gegenüber Bekenntnisse mag ein wenig kirchengeschichtlich begründet sein. Es ist ursprünglich so, da ist der lebendige Glaube. Und aus diesem lebendigen Glauben heraus entsteht das Bekenntnis, wo ein wenig zusammengefasst wird, was man glaubt und liebt. Und das ging auch über Jahrhunderte ganz gut. Irgendwann aber seit Konstantin kippte das Ding um. Da sagte man nicht mehr, Mann, weil die so sehr an Jesus glauben, bekennen sie nun auch dieses Bekenntnis. Sondern andersrum, wer dieses Bekenntnis bekennt, der glaubt an Jesus. Und so hat man Europa zu Christen gemacht. Und die meisten waren Namenschristen. Und von daher ein wenig diese Scheu, man kann mit einem Bekenntnis auch Missbrauch betreiben und lauter Namenschristen heranzüchten, deren Ausdruck es gar nicht ist, es zu bekennen, sondern die dieses Bekenntnis sprechen, um zu sagen, so, jetzt bin ich auch Christ, jetzt lasse ich mich taufen und bin eingetragen in einem christlichen Abendland. Aber so müssen wir es ja nicht handhaben. Wir tun gut daran, wenn wir Bekenntnisse haben. Wir tun gut daran, wenn wir auch feste Formulierungen haben. Und wir tun gut daran, wenn wir darauf achten, dass unser Herz dabei ist. Es gibt sogar Christen, manchmal eben auch freikirchliche Christen, die haben ein Problem damit, wenn die Gemeinde das Vaterunser betet. Stellt euch vor. Weil sie meinen, ja, das ist ja nur, sind ja nur Worte. Aber wo ist das Herz? Die Gläubigen werden dazu verführt, gedankenlos, heuchlerisch zu beten. Aber ist dieses Problem nicht bei jedem Gebet da? Ob es frei ist oder vorformuliert, es ist jeder herausgefordert, ob wir nun das Vaterunser beten oder ob der Manuel am Anfang gebetet hat, jeder ist herausgefordert, von Herzen mitzubeten und sich zu konzentrieren und zu wissen, was er betet. Ich habe immer ein wenig Angst, wenn es um diesen Predigttext geht, dass das eine langweilige Predigt wird. Vielleicht habe ich deswegen auch schon ein relativ langes Vorwort gehalten, so intuitiv. Diese Befürchtung hängt damit zusammen, wenn ihr nochmal genau ein bisschen denkt, was ich gelesen habe, da geht es nur um Jesus. Ne? Wer er ist und was er getan hat und der Vater an ihm getan hat. Da kommen wir gar nicht so drin vor. Und Predigten, wo wir nicht so drin vorkommen, also wo es nicht um meine Probleme geht, nicht um meinen Alltag geht, wo es nicht um meine Sorgen geht und wo es nicht um mein Leben geht, solche Predigten sind in aller Regel stinke langweilig und man geht nach Hause und sagt, ja, das hat mich nicht angesprochen, das hat mit meinem Alltag nichts zu tun, langweilig. Und nach 10 Minuten fängt man das Gähnen an. Ich sage das, weil das bei mir auch so ist in der Regel. Und in diesem Text irgendwo so ganz unmittelbar komme ich nicht vor. Das ist ein Text wie so ein Gemälde und auf diesem Gemälde ist nur Jesus. Und ich bin erstmal jetzt mal nicht drauf. Da ist nur Jesus drauf und Leute, und ich sage, so jetzt lasst uns mal die nächsten 30 Minuten Jesus betrachten. Was er getan hat, wer er ist, sein Wesen, seine Haltung und so weiter. Ja, nach 5 Minuten wird es aber allmählich mal langweilig, denn ich weiß schon, dass er für mich gestorben ist und ich weiß auch, dass er mal vorher auch schon Gott war und Gott geblieben und das weiß ich ja jetzt. Wann kommt es endlich, wann geht es um meine Sorgen morgen? Deswegen, ja, immer so ein bisschen das Gefühl, ist es dann eine langweilige Predigt, aber auch das Gebet bei einer Vorbereitung und überhaupt, Jesus, du selber, ich kann das gar nicht, du selber musst dich so wichtig machen in deiner Liebe, in dem, was du getan hast, dass jeder persönlich dich neu erkennt und die selbstverständlichen Dinge, die man so auswendig gelernt hat und weiß, wichtig werden, neu wichtig werden. Und trotzdem gibt es von diesem Text, weil er ist eine Größe an sich, ein Bekenntnis, aber er steht auch in einem Zusammenhang. Und den möchte ich nochmal aufzeigen. Da kommen wir dann doch ein wenig vor. Paulus stellt den von mir vorgelesenen Christushymnus in diesen Zusammenhang. Das war die Predigt letzten Sonntag, ne? Wo es um das Miteinander in der Gemeinde geht. Sowohl die Einheit als auch der demütige, den anderen achtenden, den anderen Achtung gebenden Miteinander. Da waren diese letzten Worte her, tut nichts aus Ich-Sucht oder aus Ehrsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Also Paulus sagt, achtet den anderen höher als euch selbst. Lasst nicht die Ich-Sucht und die Ehrsucht regieren, sondern die Demut, die sich drunter stellen kann. Und dann weiß Paulus ganz genau, wenn ich da jetzt einen Punkt mache, mit Vers 4, dann überfordere ich, dann führe ich die Leute in die Resignation. Dann baue ich eine neue philosophische Moral auf, die es schon genug gab in Griechenland. Und irgendwann sagen die Leute, nein, danke. Und er fügt dann hinzu, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht und gibt damit den Schlüssel zu einem Leben in Demut. Und ab dann Vers 5 zeigt er eben in diesem Christus-Hymnus die Haltung von Jesus, eine zutiefst demütige Haltung. Und sagt, wenn ihr mit diesem Jesus Christus verbunden seid, wenn ihr diese Haltung in euer Leben übernehmt, die er hatte, und euch von ihm beschenken lasst und durch den Geist das aktivieren lasst in euch, dann könnt ihr einander höher achten als euch selbst. Und da kommt dann eben dieser Christus-Hymnus, nicht zum Nachimitieren, da müssen wir uns ja kreuzigen lassen, wie manche auf den Philippinen und in Indonesien, sondern um die Haltung von Jesus zu entdecken und diesen Umgang mit Jesus zu haben und selber in diese Gesinnung und Haltung hinein zu wachsen. Das ist der Punkt. Und deswegen möchte der Text, der Predigttext uns lehren, demütig zu werden. Und uns lehren, den anderen höher zu achten als uns selbst. Davon profitieren unsere Ehen, davon profitieren unsere Familien, davon profitiert auch unsere Gemeinde. Das sind drei Punkte, wenn wir den Weg von Jesus sehen in diesem Predigttext, den ich gelesen habe. Wir sehen am Anfang die Erniedrigung von Jesus, und ich werde nur in Kürze darauf eingehen, wir feiern ja auch noch Abendmahl heute Morgen, die Erniedrigung von Jesus, wir sehen seine Erhöhung und wir sehen auch die Verehrung Jesu. Das ist hier der erste Teil, wenn es um diesen Punkt geht, die Erniedrigung von Jesus, die uns vor Augen geführt wird und uns seine Gesinnung und Haltung offenbart. Es ist eine Erniedrigung in drei Schritte. Das ist hier Vers 6 der erste Schritt. Dann kommt auch noch Vers 7 und Vers 8 danach. Hören wir noch einmal. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig, oder Luther setzt wie einen Raub, gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Das war der erste, der wesentliche Schritt seiner Erniedrigung hin zum Menschsein und zum Sterben für uns am Kreuz. Und die Ausgangsposition von Jesus war diese absolute Gottgleichheit. Es gibt immer noch ein ganz paar Leute, die wissen nicht, dass es Jesus schon vor Bethlehem gab, wo er geboren wurde als Baby. Es gibt Jesus schon in Ewigkeiten. Man spricht in der Theologie von der Präexistenz Christi. Es gibt Jesus schon im Alten Testament, es gibt Jesus schon vor Grundlegung der Welt, es gibt Jesus schon in alle Ewigkeit. Und er war in alle Ewigkeit beim Vater und beim Heiligen Geist. Und das ist diese Dreieinigkeit, das ist dieser eine Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und deswegen, er war in allem Gott gleich, auf gleicher Stufe, auf gleicher Größe, meint dieses Wort gleich. Und hat das hergegeben, dem er hielt das nicht fest, Gott gleich zu sein, um dann Mensch werden zu können. Manche fragen sich, was ist denn das, was Jesus hergeben musste? Ist es dieses, dass er eine menschliche Gestalt angenommen hat? Das sagt der Text, wenn man ihn insgesamt liest und ein bisschen nachforscht, eigentlich nicht. Weil der Mensch in seiner menschlichen Gestalt ist gar nicht so übel und so schlecht. Es ist eine wunderbare Schöpfung Gottes. Ne? Und siehe, alles ist sehr gut. Lasst uns den Menschen machen nach dem Ebenbild Gottes. Ne? Also das war sicherlich nicht dieses große Ding, dass er nun menschliche Gestalt angenommen hat, sondern dieses, er war Gott gleich, hielt es nicht fest, das sind die Vorrechte, das sind die Möglichkeiten, das ist die Macht, die Allmacht Gottes, die er losließ, um in unseren Verhältnissen zu leben und unter unseren Verhältnissen jedoch ohne Sünde. Oder anders ausgedrückt, das, was Jesus losließ, das war die absolute Herrlichkeit. Ihr erinnert euch vielleicht an Johannes 17, Vers 5, wo Jesus sagt, in dem letzten Gebet, im hohen priesterlichen Gebet, bevor er dann den Weg zum Sterben ging, da sagte Jesus: Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Also Jesus sagt zum Vater: Gib mir wieder die Herrlichkeit, die ich vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Und dieses erhielt nicht fest, er ließ diese Herrlichkeit los, aber hat sie nachher in höherem Maße wieder empfangen. Diese Herrlichkeit ist das spezielle göttliche Handeln, die göttlichen Möglichkeiten im Gegensatz zu einem Diener mit Beschränkungen. Zum Beispiel, als die Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, und davon schreibt Johannes später ja auch nochmal in seinem Brief und so weiter, da blitzte die Herrlichkeit, die Jesus in Ewigkeit beim Vater hatte, ein bisschen auf. Mit hellen Kleidern, mit solch einem Licht, mit solch einer Macht und Herrlichkeit, die Jünger fielen nachher sogar zu Boden. Aber nur für eine kurze Zeit hat Jesus ihnen den Himmel gezeigt. Hat Jesus seinen Jüngern die Herrlichkeit gezeigt, die er losgelassen hat, hier dieser Text, die er losgelassen hat, um Mensch zu werden und am Ende für uns zu sterben. Und dass Jesus darauf verzichtet hat, sehen wir zum Beispiel in einer Art und Weise, dass er immer dann darauf verzichtete, wenn es darum ging, es für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Jesus hat die Herrlichkeit zu Erdenzeiten nie für sich selbst in Anspruch genommen. Dann wäre das für uns Erlösung, Sterben nicht hingehauen. Denken wir an den Teufel, der Jesus versuchte in der Wüste. Und Jesus hatte 40 Tage gefastet. Und da sagte der Teufel zu ihm, und Jesus hatte Hunger, ne, und war vielleicht auch physisch am Ende. Und da sagte der Teufel zu ihm, mache doch aus den Steinen Brot. Das kannst du doch. Und Jesus hätte es können, das wäre Herrlichkeit gewesen. Und hat darauf verzichtet, daran festzuhalten, Gott gleich zu sein. Aber bei der Hochzeit zu Kanaan und bei anderen Dingen, wo er aus der Patsche herausgeholfen hat, hat er Wasser zu Wein gemacht und seine Herrlichkeit leuchtete auf. Aber nicht für sich, sondern für Menschen, um ein wenig auch zu zeigen, er ist mehr als ein Mensch, er ist Gott. Und auch um in Not zu helfen. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alles, ist dann die zweite Stufe, er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Diesen Weg ist Jesus gegangen. Ganz anders als wir. Hier sind ein paar besondere Menschen der Weltgeschichte, ob jetzt Hitler, Mao Zedong, Cäsar, Lenin und bevor ich mich vertue, noch ein paar andere. Das sind Weltherrscher. Die wollten sogar Kosmokraten werden. Und über ihnen durfte niemand mehr stehen. Und Cäsar forderte die Verehrung Heil Cäsar, was nicht heißt, wir wünschen dir Heil primär, sondern das Heil kommt von Cäsar und Heil Hitler, das Heil kommt von Cäsar. Und sie wollten selbst Gott sein und haben sich erhoben und sind tief gestürzt. Und ihr kennt dieses Zitat, schon viele Menschen wollten Götter sein. Das ist eigentlich unsere menschliche Art und das ist ja auch die Ursünde, von der im Paradies die Rede ist, bei Adam und Eva, als die Schlange sagte, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr wie Gott sein. Die Versuchung des Menschen schlechthin. Dann werdet ihr wie Gott sein, ganz autonom, es wird niemand mehr über euch stehen, sondern alles steht unter euch. Und ihr braucht Gott gar nicht. Das ist die stärkste Bewegung in unserer heutigen Zeit, dass man meint, durch Wissenschaft, durch Technik, durch Aufklärung, durch Pädagogik, Soziologie und alle möglichen Dinge endlich dahingekommen zu sein, dass man Gott nicht mehr braucht. Diese Fantasiegestalt Gott, die für so manches, was man nicht erklären konnte, früher gerade zu stehen hatte oder die Lücke auszufüllen hatte. Das ist das Tiefste, was in einer Gesellschaft und in einem Menschen drinsteckt. Wir möchten nicht, dass dieser über uns herrsche, weil wir selber Gott sein wollen. Und daran scheitern wir. Zum einen müssen wir dann Gott sein. Und wir verhungern an uns selbst und gehen an uns selbst kaputt. Das ist der Fluch. Wer wie Gott sein will, wer völlig autonom sein will, der muss Gott sein und ist doch kein Gott und ruiniert irgendwann das eigene Leben und das Leben anderer. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein, aus diesem einen Grund, weil das der Weg auch zur Errettung des Menschen ist. Es gibt hier zu diesem Text viele, viele theologische Debatten, Auseinandersetzungen, besonders in den ersten Jahrhunderten der Theologie. Wie ist das nun genau? Ist Jesus dann nur noch Mensch gewesen oder noch ein bisschen Gott? Oder blieb er Gott und war nur dem Scheine nach ein Mensch? Der Doketismus, müsst ihr nicht behalten. Da gab es so viel Streit und so viel Diskussionen, dass aber am Ende auf einem Konzil nach vielen Debatten es so formuliert wurde, Jesus, ganz Mensch und ganz Gott. Ein Geheimnis, ne? Er ließ alle Vorrechte Gottes los. Er half sich selber niemals in seiner Herrlichkeit. Er verzichtete auf all das und trotzdem ist Jesus, als er Mensch wurde, ganz Gott geblieben, aber auch ganz Mensch geworden. Und wer das in seinen Verstand reinbekommt, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn man im Glauben alles versteht oder gar noch Jesus und Gott komplett versteht, ist er nicht größer als mein Verstand. Es muss auch noch ein paar Geheimnisse geben, vor denen man sich beugen kann und die man anbeten kann. Und das ist die Menschwerdung Jesu. Und diese zwei Naturen, ganz Gott und ganz Mensch, Jesus Christus. Er ist ja die Brücke zwischen Gott und Mensch in seiner Person. Und eine Brücke hat immer zwei Ufer. Ne? Da, die Brücke setzt hier an und ist nur deswegen eine Brücke, weil sie da bleibt, aber auch da ansetzt. Ne? Und so ist bei Jesus. Er ist ganz Gott und Gott geblieben. Aber er ist die Brücke zu uns Menschen und ist auch ganz Mensch geworden. Und so verbindet er, wie in diesem tollen Lied, ne? Himmel und Erde, ne? Wie wir es gesungen haben. Und das ist jetzt der dritte, der tiefste Schritt seiner Erniedrigung und auch das Ziel im Gehorsam gegen Gott. Erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Verflucht ist, wer am Kreuz stirbt. Und das hat Jesus für deine und für meine Schuld auf sich genommen. So tief ist das gegangen, diese Menschwerdung und dieses Kommen in diese Welt. Das ist Ameisenhaufen. Ist da schon mal jemand reingefallen? Wenn jemand Rheuma hat, kann er sich mal reinlegen. Rheuma weg, wenn das so schnell ginge. Ne? Naja, aber Durchblutung steigt bestimmt. Ja. Aber stellt euch vor, das ist ein wunderschöner Wald und ein herrlicher Ameisenhaufen. Und du wüsstest, dass in einem Monat die Bagger kommen und den Wald roden. und dabei auch diesen Ameisenhaufen komplett plattwalzen. Du weißt es, ne, als Mensch. Und schon seit 3 Wochen läufst du in dem Haufen rum und sagst den Ameisen, verschwindet mal. Ne? Das dauert noch einen Monat, dann wird der Wald gerodet, da kommt eine Straße hin und ihr werdet völlig platt gemacht. Ne? Aber sie hören nicht, die Ameisen. Ne? Und sie verstehen deine Sprache nicht. Und du bist ihnen zu groß und deswegen bedrohlich. Ne? Kommt so ein großer Mensch, der 2 Millionen Mal größer ist, kann es sein? Ungefähr, ne? Vielleicht schätze ich, weiß ich nicht. Der so viel größer ist, sie haben eher Angst, sie hören dich, sie verstehen dich nicht, das ist nur Bedrohung. Hallo? Ja. Keine Schokolade drunter. Und dann gäbe es aber doch eine Möglichkeit, nämlich du hättest die Möglichkeit, und das wäre die Frage, ob du es machen würdest, eine Ameise zu werden. Eine Ameise wie die anderen Ameisen auch. Und du könntest da zum Ameisenhaufen, sie würden deine Sprache verstehen. Du würdest ihnen sagen, Leute, liebe Leute, noch ein paar Wochen, dann sind wir hier verloren und das Ding wird platt gemacht. Lasst uns wegziehen woanders hin. Komm, folgt mir nach. Wir gründen einen neuen Ameisenhaufen. 200 Meter weiter rechts. Ich weiß nicht, ob das jemand machen würde. Also für einen Ameisenhaufen würde ich es, glaube ich, nicht machen. Aber das ist schon ein Ding, ne? Und genau das hat Jesus getan, als er Mensch wurde. Damit wir die Liebe Gottes verstehen. Damit wir Gott nicht als Bedrohung sehen, sondern als offene Arme, um uns zu retten, um uns zu empfangen, um uns zu bergen, um uns ja neues Leben zu geben, einen neuen Ameisenhaufen. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Hat die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes runtertransformiert, sodass wir davon leben könnten und es sehen und empfangen. Aber diese Ameisen, sie hören, die meisten hören nicht drauf, sagt, der spinnt doch. Ich sehe keine Raupe, die Bäume sind schön, die Sonne scheint, der geht uns allmählich auf den Wecker. Ne? Ständig redet er davon, wir sollen den Ameisenhaufen wechseln. Ne? Der geht uns auf den Wecker allmählich. Und dann kommt es sogar am Ende so, dass die Ameisen nach einiger Zeit beschließen, der muss weg. Der stört unseren Frieden, der spinnt total, wir hören doch nicht auf den, da kann doch jeder kommen. Und sie töten sogar diese Ameise. Ein paar kommen dadurch zum Nachdenken, und vielleicht hat er doch recht, und machen sich auf den Weg und verlassen diesen Ameisenhaufen. Die anderen spotten und lachen drüber und gehen über zur Tagesordnung. Und genau das ist es, Jesus ist Mensch geworden. Er wurde verstoßen, er wurde ans Kreuz geschlagen. Aber wer die Liebe Gottes erkennt da drin und die Retterarme Gottes erkennt, der folgt diesem Jesus nach und lässt sich retten zu einem neuen Leben. Das hat Jesus getan. Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Zweit ist die Erhöhung und da werde ich, 9 nach 11, das lesen wir bloß noch. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Wenn wir von der Erniedrigung gesprochen haben, heißt es, er erniedrigte sich selbst. Er wurde nicht gezwungen von seinem Vater. In Johannes 10 sagt Jesus, ich lasse mein Leben freiwillig, niemand kann es fordern. Aber wenn es um die Erhöhung geht, ist es nicht mehr Jesus, dass es heißt, und dann erhöhte er sich selbst, sondern er wurde erhöht vom himmlischen Vater. Und das ist auch das, was Paulus den Gemeinden lehren will. Es kann uns niemand zwingen, dass wir demütig werden. Dass wir uns unter jemanden stellen und den anderen höher achten als uns selbst. Sondern so wie Jesus aus seiner Gesinnung heraus, er erniedrigte sich selbst. Und das geschieht, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben. Die Erhöhung, die bei Jesus folgte, ist sicherlich bei uns nicht im gleichen Maße, obwohl man das im Leben auch oft erfahren kann, wenn es mal heißt, nicht wer sich selbst empfiehlt, ist etwas, 2. Korintherbrief, sondern der, den der Herr empfiehlt, der ist etwas. Das muss also niemand kratzen und Angst haben, dass er nicht hoch genug kommt. Wenn man es selber macht, geht es eh daneben. Wenn Gott es tut, dann hat es Bestand. Und so auch hier, die Erhöhung ist durch Gott selbst. Dieser Name, den er bekommen hat, wird bei der Verehrung deutlich. Jetzt tippe ich es einfach mal durch. Vers 11, ne, alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist dieser Name, den Jesus bekommen hat, der höher ist als alle Namen und damit ist er als Person höher als alle Persönlichkeiten. Kyrios. So wollten sich die Kaiser nennen lassen, aber Gott sagt, nein, mein Sohn ist der Kyrios, er ist der Herr. Christus Jesus, dieser Mann von Nazareth, von Bethlehem, von Golgatha, er ist der Herrscher der ganzen Welt, er ist der Herrscher des Kosmos, weil er sich erniedrigt hat und weil der himmlische Vater ihn dahin erhoben hat. Und da ist diese Anbetung aus der Offenbarung, was wir gehört haben im Bibeltext von Katrin. Würdig ist das Lamm. Und alle Schöpfung unter der Erde und auf der Erde und im Himmel beten an und loben Jesus, den erhöhten Herrn, heute schon und eins wirklich in alle Ewigkeit. Und vielleicht noch theologisch zum Schluss nebenher gesagt, das ist ein Zitat aus Jesaja 45, wo Gott sagt, alle Knie werden sich mir beugen und die Zungen werden bekennen, dass Yahweh König ist. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, übersetzt das nicht mit Yahweh, sondern mit Kyrios. Und übernimmt es auch im Zitat hier hinein. Und im Grunde genommen ist damit gesagt, diese Erhöhung bedeutet, Jesus ist Yahweh. Jesus ist Gott, wie Gott ist. Dieser Ich Bin. Und deswegen ist am Ende alles wieder zusammen. Und alle Ehre kommt dem himmlischen Vater zu. Wer Jesus als Gott anerkennt, wer Jesus als den erhöhten Christus anerkennt, der ehrt den himmlischen Vater. Und so wird Gott der Vater geehrt.